willkommen beim Podcast Lumos.
10 Minuten lichtschöne Gespräche, dein Podcast fürs Machen, Jubeln und Reifen.
Ja, lieber Rudi, wir befinden uns ja heute mit Ihnen da auf der Riegersburg in der Steiermark und Sie waren ja jahrelang Burgführer. Erzählen Sie uns gerne etwas über Ihre Biografie und über die Zeit als Burgführer. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie Burgführer wurden?
Zufällig. Ich habe eigentlich keine HTL gemacht, hatte eine andere Berufswahl in Aussicht. Bin zufällig auf die Riegersburg gekommen, als ich keine Arbeit hatte. Und es hat mir gefallen. Ja. Ich habe immer schon gerne mit Leuten geredet, ihnen was erklärt. Und ich bin einfach hängen geblieben. Ja. Und zum Glück, muss ich sagen, hat sich die Burg im Laufe der Zeit insofern verändert, dass immer mehr dazugekommen ist, Ausstellungen dazugekommen sind, das Ganze interessanter geworden ist. Also nicht nur die Burggeschichte alleine, sondern das große Ganze, das Hexenmuseum, später auch die Waffenausstellung, wo man immer wieder ein bisschen neue Herausforderungen hat und sich Dinge erarbeiten muss, weil es ist so, ich bin ja geschichtlich interessiert, aber ich habe Geschichte nicht studiert, aber immer schon viel gelesen, auch dann in Bezug auf die Burg. Und eine Sache, die mir dann eigentlich immer wichtiger geworden ist, nicht so sehr jetzt die detaillierte Geschichte der Burg und ihren Besitzer, die natürlich sowieso kaum wer kennt, sondern eigentlich die Frage, warum steht sie hier? Ja? Und eben das große Thema Türkenkriege, 16. bis 17. Jahrhundert, Grenzsituation, das war für mich eigentlich immer interessanter.
Das klingt auf jeden Fall sehr interessant, was Sie gerade gesagt haben. Und es ist auf jeden Fall, ich glaube, dass einem das Geschichtliche auch natürlich fundamental ist, eben für diese Burg und eben damit, dass man die Menschen erreicht, die was man erreichen will. Und um diese Geschichte vielleicht auszuführen, vielleicht können Sie uns etwas über die Geschichte von dieser wunderschönen Burg erzählen und wann die Geschichte erstmal erwähnt worden ist.
Naja, die Geschichte der Riegersburg beginnt, soweit sie so aufgeschrieben ist, Anfang des 12. Jahrhunderts. Der Name damals ist offenbar Rotkersburg, also die Burg eines Ritters namens Rotker. Und dieses Wort hat sich im Laufe der Zeit eben zu Riegersburg verändert, wobei es im Laufe der Zeit so etwa ein Dutzend Besitzerfamilien gibt. Bis zum Ende vom Mittelalter, etwa um die Zeit um 1500, war die Riegersburg eine kleine Burg, von der wir nicht genau wissen, wie sie ausgesehen hat. Der große Umbau begann dann im 16. Jahrhundert mit den Türkenkriegen, Anfang des 16. Jahrhunderts, wo man größere Grenzfestungen, Fluchträume für die Bevölkerung gebraucht hat und wo dann, und das ist auch für die Riegersburg also ein Glücksfall, wir im 17. Jahrhundert eine Frau haben, die hier die Burg ausbaut, die heute noch bekannt ist als die sogenannte Gallerin, eine sehr energische Frau, die zwar die ganzen Einschränkungen einer Frau im 17. Jahrhundert hatte, aber sie war dreimal verheiratet, den ersten Ehemann, der offenbar im Ehevertrag ihr so ziemlich alles erlaubte, oder er wollte sich nicht um die Burg kümmern, ja, wie auch immer. Ja. Ja. Jedenfalls, sie war eine energische Frau, eine reiche Frau, und sie wollte die Riegersburg so groß ausbauen, wie es technisch möglich ist. Und sie hat die Burg wirklich sehr ausgebaut, also zum Beispiel der äußere Burggraben aus ihrer Zeit, dann das Zeughaus, auch der Raum, in dem wir gerade sitzen, jedes zweite Stockwerk, ist dazu gebaut worden. Also sie hat der Burg das jetzige Aussehen gegeben. Und obwohl, ja, muss man dazu sagen, in ihrer Zeit ist so, sie war nie wirklich Burgherrin, weil eine Frau durfte keine Festung kommandieren. Boah, also Frauen waren zu vielen Einschränkungen unterworfen und die Gallerin ist da wirklich sehr ungewöhnlich. Ja.
Sie hat wirklich das Beste rausgeholt, was man sich vorstellen kann in der Zeit damals, wo sie befand.
Ich meine, sie war dreimal verheiratet, die ersten beiden Ehemänner sind gestorben. Die dritte Ehe ist, als sie schon die 60 Jahre alt ist, mit einem 27-Jährigen. Und das ist auch in der Burg drin zu sehen, der sich offenbar sehr schlecht benommen hat. Sie beschreibt, dass er ständig betrunken war, ihr Prügel androhte, die Bauern zu viel geschlagen hat und vieles mehr. Und sie hat eine Trennung bewirkt, eine sogenannte kirchenrechtliche Scheidung, indem sie ihn durch eine Geldzahlung dazu gebracht hat, das Gleiche wie Sie vor der Kirche aufzusagen, nämlich Sie haben die Ehe nicht vollzogen. Ja? Weil all die anderen Gründe, die also in der Burg da angeführt sind, auf einer Texttafel, die Gewalt, das Trinken und all diese Dinge, die waren rechtlich gesehen ohne Bedeutung. Genau. Weil er hatte all diese, er durfte all das tun.
Ja. Ja, und was hat das Ganze jetzt irgendwie mit der Familie Lichtenstein so zu tun? Also ich habe ein bisschen recherchiert. Und
die Lichtenstein sind eine alte österreichische Adelsfamilie. Und die hatten ihre großen Ländereien im heutigen Tschechien. Und Anfang des 19. Jahrhunderts hat den Fürst Johann Joseph I. Einige Dutzend Burgen und Schlösser erworben, in der Steiermark, in Kärnten und in Niederösterreich. Offenbar als Vorsorge für seine drei älteren Söhne, damit die alle einen gewissen Grundbesitz haben. Und bei dem Kaufprogramm ist eben die Regensburg dabei gewesen. Das hat dann offenbar nicht ganz so funktioniert, wie es ursprünglich geplant war. Die Regensburg ist zum Beispiel lange Zeit von den Besitzern der Weststeiermark mitverwaltet worden. Und seit den 70er Jahren leben die heutigen Liechtensteine hier in Regensburg. Also die Eltern vom heutigen Besitzer sind in den 70er Jahren hergezogen. Die haben dann die Burg alleine übernommen. Und haben den Tourismus eben forciert, den es vorher schon gegeben hat. Aber das ist dann mehr geworden, vor allem auch durch die Landesausstellung und später auch durch den Bau des Liftes. Und mittlerweile ist eben Prinz Emanuel Besitzer der Regensburg. Und da muss man dazu sagen, dass mit dem Prinzen in Österreich ist der Adel abgeschafft seit Ende des Ersten Weltkrieges. Und bei unserem Chef ist es so, dass er in Österreich geboren ist, aber die Staatsbürgerschaft von Liechtenstein hat, weil er als Verwandter des Fürsten eben diesen Prinzentitel trägt. Also anders gesagt, er ist ein waschechter Prinz.
Ja, voll. Und kann auch den Titel noch so eben erhalten.
Ich erkläre das ja auch immer so, weil ich kenne das auch so von anderen Burgen oder Schlössern, dass eben das Personal den Chef immer mit einem Adelstitel anredet, was man privat natürlich tun kann. Ja. Und bei uns ist es eigentlich genau umgekehrt. Okay. Ja? Bei uns wird in der Firma der Titel nicht verwendet oder die korrekte Anrede durchlaucht, nicht verwendet. Und, aber bei unserem Chef wäre es möglich.
Ja, und wenn ich jetzt irgendwie nochmal genauer nachfragen möchte, das heißt, Sie haben gesagt, darüber wurde, dass die Galerin also zuerst die Burg besitzt hat und das hat ihr ja gehört und sie hat das ja viel dazu beitragen. Und dann später weiß man dann, wie es dann weitergegangen ist. Und dann jetzt zum Schluss ist sie eben Familie Liechtenstein, aber wie ist es dann
die Burg ist in der Regel von einer Familie auf die andere verkauft worden. Nach der Galerin kommt die Burg an ihren Schwiegersohn, den Grafen Burgstall. Da gab es aber dann innerhalb der Burgstall-Familie auch verschiedene Quereleien. Er hatte Kinder, die aber gestorben sind. Und es hat dann eine andere Linie der Burgstall-Familie, die offenbar sehr weit verzweigt war, die Regensburg übernommen. Diese Liechtensteine sind dann Anfang oder in der Zeit um 1800 ausgestorben. Und deren Erben haben den Besitz hier versteigern lassen. Und der doch recht groß war, der Grundbesitz war sehr groß. Und es konnten sich offenbar nicht allzu viele leisten. Und der Fürst Liechtenstein hat das eben dann erworben. Und ich meine, das ist jetzt kein direkter Bezug zu dem Ganzen, aber sagen wir mal so, ne, das ist dann eben als Fremdenverkehrsattraktion dann ausgebaut worden. Die Landwirtschaft und diese Dinge, das ist halt nur mehr sehr minimal dabei.
Und ja, man kann ja drei Museen sind es auch auf der Burg Regensburg anschauen. Was sind das für welche und seit wann gibt es die?
Naja, ich meine, man kann die Räume, sagen wir die Räume der Regensburg, die eigentlichen früheren Wohnräume der Besitzer, die kann man anschauen, so in gewisser Weise seit dem 19. Jahrhundert. Nicht den ganzen Rundgang, den man heute macht, weil das muss man Mauern durchbrechen und Türen schaffen und so weiter. Aber der heutige Rundgang, die Räume im ersten Stockwerk, die kann man in etwa anschauen seit der Zeit um den Ersten Weltkrieg herum. Zurzeit haben wir eine Ausstellung über die Burg, wo das Leben der Gallerin eigentlich präsentiert wird. Das gibt es jetzt seit 20 Jahren. Seit dem Jahr 87 haben wir das Hexenmuseum, das eine Landesausstellung war. Das ist auch schon jetzt fünfmal umgestaltet worden, immer etwas aufgepäppelt und modernisiert worden, aber vom Thema her genauso interessant wie früher. Und vor einigen Jahren haben wir die Waffen der Burg, die vorher im Burgzeughaus gelagert waren, aber sehr schlecht präsentiert waren, haben wir da also Räume freigemacht und haben die sozusagen in Eigenregie diese Ausstellung gemacht, also von der Aufteilung der Waffen bis zum Bau der Vitrinen. Wir haben uns natürlich beraten lassen von Experten vom Zeughaus, weil das oft interessant ist, also aus welcher Zeit welche Waffen. Wir wussten, sind diese drei Dinge, das sind über 30 Räume. Daneben kann man noch die Gefängnisräume anschauen, einen kleinen Hof, der nicht restauriert ist, also noch ursprünglich ausschaut. Oh, das ist recht viel. Ja. Man kann schon eine Zeit lang hier verbringen.
Ja, voll. Stimmt. Vor allem sehr viele Eindrücke mitnehmen, wenn man dann nach Hause fährt.
Auf alle Fälle, ja. Man kann die Burg auf verschiedene Arten anschauen. Ja. Die meisten Besucher schauen sie für sich alleine an, also ohne Führung durch. Man kann auch einen Audioguide verwenden. Es ist sehr viel Beschriftung in den Räumen. Die Audioguides gibt es momentan schon in mehreren Sprachen. Und da kommen jetzt nächstes Jahr noch 2 oder 3 dazu. Also die wichtigsten, Englisch natürlich, aber auch die Nachbarländer, Slowenisch, Ungarisch und Spanisch haben wir auch. Nächstes Jahr kommen Französisch und Italienisch dazu. Wir haben einen Kinderguide. Ja, da bieten wir Führungen an, Führungen für Einzelbesucher, die regulären Führungen, erwachsene Kinder, vor allem in den Sommermonaten und in Ferienzeiten. Dann Führungen für Reisegruppen, Schulklassen. Mhm. Also man kann sagen, es ist für viele also ein traditionelles Ausflugsziel. Ja. Schulklassen aus der Steiermark, aber auch aus Wien.
Das ist auf jeden Fall richtig, richtig interessant. Und vor allem, ich glaube, dass oft Besucher dann nochmal kommen. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt einmal das anschauen und das war's, sondern die kommen sicher öfters, weil es einfach ich, so viel Eindruck da gibt und so viel Wissen da gibt, dass man nicht auf einmal sich alles
Das ist schon wahr. Es gibt viele Leute, die oft kommen, Leute, die in großen Abständen kommen, oder wenn man Besuch hat, das ist im Ausland zum Beispiel, dann zeigt man die Riggersburg und ich kann mich selber erinnern, das war vor 2 Wochen ungefähr, es war jemand aus der Gegend, dem Reden nach, und der wollte ein Buch kaufen, das aber leider schon vergriffen ist, also ein Buch über den Hexenhammer, also das Hexenmuseum, und ich habe ihm gesagt, er kann das leicht in der Buchhandlung oder im Internet, und er hat gemeint, nein, er ist ja gleich aus der Gegend, er kommt nächstes Jahr wieder. Und das ist ja sehr schön, ja,
voll,
das
alles. Ja.
Natürlich haben wir auch internationale Gäste, das ist oft schwer zu sagen, das merken wir oft nicht so, wo die Leute herkommen, die meisten sprechen Englisch, aber wir haben auch Gruppen auf Englisch, was auch sehr interessant ist, also von der Uni Graz kommen da öfter, so Jugendgruppen und so, Studentenaustausch, dann auch von den Firmen, also ob das jetzt Magnes oder AVL oder andere mit ausländischen Gästen oder der Uni Graz und so, also das ist oft sehr interessant. Ja,
ja, das ist ein gutes Stichwort, weil wir haben ja vorher ein bisschen schon geplaudert, bevor wir das Interview aufgenommen haben, und da haben Sie gesagt, das hat wirklich mit der Uni Graz ja auch damals zu der... Das wäre cool, wenn Sie das nochmal erwähnen könnten.
Naja, das war in den 70er Jahren, hat es einen Professor Helfried Valentinic gegeben in Graz, und der hat das Thema Hexenprozesse wirklich total gut erforscht, da hat auch einige Bücher geschrieben. Und der hat damals eben diese Landesausstellung konzipiert. Und vor allem ist es so, in der Zeit, wo das gemacht wurde in den 80er Jahren, hat man über das Thema eigentlich sehr wenig gewusst. Was man gewusst hat, waren eigentlich diese Klischees, die viele Leute heute noch kennen. Und diese die rothaarige Frau ist zum Beispiel, oder dass praktisch nur Frauenopfer waren oder Opferzahlen von mehreren Millionen. Und er hat in seinen Forschungen das wirklich ausgearbeitet, wie das Verhältnis Frauen-Männer ist. Also in der Steiermark zum Beispiel sind etwa 800 Menschen bei Hexenprozessen ums Leben gekommen. 2 Drittel weiblich, 1 Drittel männlich, mit einem Nord-Süd-Gefälle. Obersteiermark mehr Männer, Südsteiermark mehr Frauen. Ja. Da kann man zum Beispiel nicht genau erklären. Ja. Da gibt es in vielen Prozessen gibt's die Akten und die Unterlagen. Und da hat man halt schon europaweit ganz andere Zahlen, so um die 60.000, 70.000. Verteilung Frauen, Männer sehr unterschiedlich. Also gegeben, wo mehr Männer angeklagt wurden, andere wieder mehr Frauen.
Und wahrscheinlich wegen anderen Sachen oder was passiert wahrscheinlich, dass das irgendwie zusammenhängt?
Es ist
oder
in der Regel ist immer um irgendwelche Schäden gegangen. Ja. Also die meisten Leute sehen das immer so, nicht, man wollte einfach jemanden loswerden. Das ist natürlich die Sache, aber man konnte nicht also vor Gericht gehen und sagen, ich will den loswerden. Ja. Sondern es ist normalerweise etwas geschehen. Ein Unwetter, eine Krankheit, ein Mann ist impotent geworden, eine Kuh gab keine Milch. Und dann suchte man einen Schuldigen. Und er bedenkt, in den Zeiten gibt es keine Unschuldsvermutung, es gibt keine Rechtsmittel, wie wir heute haben. Ein Geständnis ist der Beweis. Und bei Hexenprozessen konnte man die Folter anwenden. Und bei Frauen gibt es mehrere Gründe. Das eine ist das Religiöse, dass eben die Kirche immer davon ausging, dass Frauen im Glauben, der Teufel verführt die Menschen, er macht die Vorschläge, die Menschen gehen darauf ein. Und da war man der Meinung, Männer haben mehr Resistenz und Frauen haben weniger und sie greifen schneller zu. Und natürlich waren Frauen rechtlich benachteiligt, eine Aussage einer Frau galt weniger als die eines Mannes. Und das spielt eben alles zusammen. Ja. Und diese würde man sagen, diese Klischees, ja, die wir heute haben, ja, die gibt es natürlich auch schon in der Zeit, wo die Hexenprozesse passieren. Vielleicht heute, vielleicht sogar noch stärker. Ja. Aber das ist einfach ein immer wiederkehrendes Thema. Ja. Und eben, was ich jetzt eben gesagt habe, diese ganzen Dinge mit Vorverurteilung, mit Folter, Ausgrenzung, ist eben im Grunde genommen zeitlos. Ja. Ja. Und wie wir gerade jetzt in unserer Zeit wieder merken, also sehr zeitlos.
Sorry, es kommt immer wieder zurück.
Eine Sache fällt mir ein, was ich irgendwie spaßig finde. Ne? Ein Delikt bei Hexenprozessen war vor allem in der Obermark, das Wolfsbannen, das Herbeilocken von Wölfen durch Zauberei. Ja. Als man die Ausstellung machte, gab es keine Wölfe bei uns. Ja? Jetzt gibt es sie wieder.
Ja, stimmt.
Das ist schon interessant.
Ja. Das stimmt, das auch. Ja.
Das stimmt, okay.
Okay, ja, wir schauen ja nachher nochmal die Burg an und werden sicher ein oder zwei interessante Sachen noch erfahren. Die Frage, die sich mir gestellt hat, ist die Burg so, wie sie jetzt ist, im heutigen Zustand, wie sie damals war, oder ist sie mittlerweile kleiner? Man kennt es bei manchen anderen Burgen, die verfallen mit der Zeit. Oder ist sie eben andersrum sogar vielleicht noch größer geworden?
Naja, sie ist im Grunde genommen größer geworden, das Gebäude ist im Prinzip dasselbe. Ja. Aber größer natürlich insofern, dass man heute viel mehr besichtigen kann als früher. Und vor ein paar Jahren wurden die Mauern aber genau vermessen und da hat sich herausgestellt, dass wir 4 Kilometer haben. Ja. Also tatsächlich ist sie größer geworden. Ändert vom ganzen Umfeld rundherum, von der Präsentation, von der Kasse angefangen bis zu den Burgräumen, auch was die Besucher angeht, der Lift und so weiter, das sind, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.
Ne? Stimmt.
Einschätze ich mir selber. Ja,
ja, also, sehr verändert habe. Ja. Genau, weil Sie waren ja sehr lange Buchführer und da wissen Sie also Sie haben das wirklich miterlebt, was sich da irgendwie verändert hat und ich habe mir da so die Frage gestellt, hat es da wirklich so einen Moment vielleicht gegeben oder verschiedene Momente, die besonders anregend, lustig oder schwierig für Sie waren in all der ganzen Zeit?
Ja, es hat viele solcher Momente gegeben, also im Positiven wie im Negativen. Es ist nicht immer ganz leicht gewesen, vor allem in der Anfangszeit, weil doch also, wo jeder Besucher geführt werden musste, wo wir oft 5 oder 6 Führungen am Tag hatten, jeder eine Stunde und das würde ich heute also nicht mehr mögen und auch wahrscheinlich nicht mehr zusammenbringen. Ich weiß, dass ich es in den ersten Jahren regelmäßig so im Mai herum einen Stimmausfall hatte und zum Arzt musste, weil ich nicht mehr reden habe können, wenn ich Fehler gemacht habe, alles überschreien. Aber es waren auch die Gruppengrößen, es waren so viele Leute und nachdem jeder geführt werden musste und wir personell eingeschränkt waren, wir waren da nur 3 Leute, also damals sagte der damalige Besitzer, Prinz Friedrich, ab und zu mitgeholfen, wobei man erinnert, er hat sich vorher mal das Burgfährerheft ausgelesen, das kurz durchgelesen. Und aber ich meine, da waren oft wirklich 60, 70 oder 100 Leute und ich kann mich an Fälle erinnern, wo eine Schulklasse und eine Reisegruppe eben zusammen war, weil es ging nicht anders. Mhm, Also das sind natürlich Zustände, die man sich heute nicht mehr wünscht, weder für uns noch für die Besucher.
Sehr stressig, genau. Man hat also nie alles vermitteln können, was man wirklich vermitteln hat wollen. Also das ist ja
undenkbar. Das war schon, abgesehen davon, dass es halt Informationen gibt, es gibt Texttafeln drin, es gibt Beleuchtung drinnen. Und ich muss sagen, ich habe auch, als ich hergekommen bin, hat es ja geschichtlich kaum irgendwelche Unterlagen gegeben. Ja. Es waren 4 Seiten auf DIN A4 und das ist es dann gewesen. Da haben wir uns einiges dann selber nachschauen müssen und dahinter kommen müssen. Ja.
Ja, und jetzt zum Abschluss möchten wir Sie fragen, lieber Rudi, wenn Sie die Riegelsburg jetzt in 3 Worten beschreiben würden, wie würden Sie sie beschreiben?
Burghexenwaffen.
Stimmt.
Ja, ich meine, da können wahrscheinlich viele 3 Wortgruppen machen.
Ja, das ist geil. Ja. Der Vielseiter. Ja, super.
Ich meine, in der Zeit der Gallerinnen, der Barockzeit, schreiben Sie die Burg in 300 Worten.
Ja,
ja, das stimmt.
Das ist jeder Buchtitel, geht über die ganze erste Seite. Gell?
Ja, also dann danken wir wirklich recht herzlich für dieses schöne, lichtschöne, wie unser Podcast heißt, auch Gespräch und wünschen Ihnen für die Zukunft wirklich das Allerbeste.
Genau, und wir freuen uns, wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die Folge mit eurer Familie, euren Bekannten teilt, weil es ist auch sehr interessant, wenn ihr auch vielleicht dann einmal die Burg auch besuchen kommt, weil es gibt sehr, sehr, sehr interessante Sachen und man fühlt sich irgendwie zurückversetzt und also zumindest geht es mir so, man merkt, wie viele Menschen und wie viele Sachen hier schon waren. Und ich glaube, das könnt auch ihr so fühlen. Und in diesem Sinne, ja, folgt uns auf Facebook, auf TikTok, findet ihr uns auch unter Podcast Lumos. Und ist die Regensburg auch auf Instagram vielleicht zufällig zu finden?
Ich glaube schon, ja.
Okay, dann können wir das auch verlinken und Internetseite gibt es ja auch, wo man alles findet.
Wir haben einen IT-Mann und der ist jetzt auf den verschiedenen Plattformen schon
unterwegs. Ah, okay. Das ist super, ja. Ja, und man hat sich irgendwie, also mir ist es jetzt so gegangen, wenn man mit Ihnen so redet, man fühlt sich irgendwie voll aufgehoben.
Genau.
Und ja, also wenn ihr wirklich die Regensburg besucht, dann wird sich der liebe Rudi wirklich freuen,
wenn er da ist.
Also.
Okay. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich mit euch da reden habe dürfen.
Sehr gerne. Ja, super. Dann in diesem Sinne wünschen wir euch alles Liebe und ganz viel Spaß.
Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.